Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Also moderne Führung ist auch zu ganz großen Teilen Emotionsarbeit oder emotionale Führung. Und wir müssen sehr, sehr stark gucken, dass uns die Menschen nicht ausbrennen, als Organisation, aber auch als Führungsaufgabe. Es mag erstmal gar nicht so klingen, aber Vertrauen ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass man wirklich schnell ist als Organisation.
Sie hören den Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut. Heute bei mir zu Gast ist die Professorin Dr. Heike Bruch. Sie hat studiert Betriebswirtschaftslehre und Psychologie und hat die Professur für Leadership an der Universität St. Gallen. Herzlich willkommen, Frau Bruch.
Hallo.
Ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Führung ist ein Thema, das interessiert unsere Zuhörerinnen ganz stark. Aber mal ganz erst in Ihre Jugend und Kindheit geblickt, war das ganz für Sie ein vorgezeichneter Weg, dass Sie Professorin geworden sind? War das ein Berufswunsch, den Sie schon als Mädchen hatten?
Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Ich habe auch über Beruf sehr, sehr lange überhaupt nicht nachgedacht, sondern war sehr, sehr viel, bin am See aufgewachsen, als Piratin unterwegs im Sommer und habe Eishockey gespielt im Winter. Und habe es ehrlich gesagt erstmal auf mich zukommen lassen.
Geboren sind Sie in Köln, wenn ich richtig informiert bin. Ich finde, man sieht Ihnen das auch an. Das können unsere Hörerinnen jetzt nicht sehen, aber irgendwie blitzt so eine rheinische Frohnatur auch durch Sie durch. Und aufgewachsen sind Sie aber im Berliner Großraum.
In Berlin, ganz genau. Und ich fühle mich auch ehrlich gesagt als Berlinerin, ja.
Ja, und Ihre Familie kam schon aus Berlin und Köln war nur eine Zwischenstation? Oder wie ist es so gekommen, dass Sie nach Berlin versetzt wurden?
Versetzt wurde ich als kleines Kind, weil meine Familie aus Westdeutschland nach Berlin umgezogen ist und die kommen aus dem Rheinland.
Ja, aber trotzdem wahrscheinlich auch eine spannende Zeit, da diese geteilte Stadt ja im Aufwachsen noch erlebt zu haben.
Ja, auf jeden Fall. Aber es war auch eigentlich normal. Also dadurch, dass ich als Kleinkind nach Berlin gekommen bin, war diese Mauer eigentlich immer normal. Und was dann eigentlich später man benannt hat als Kalter Krieg und was ich dann auch verstanden habe, dass das so war, das war eigentlich eine Realität, die sozusagen einfach in der Kindheit so war. Und es war wunderbar, dann zu erleben, wie das sich geändert hat. Also auch die Maueröffnung ist für mich, da war ich 22, als die Mauer geöffnet wurde und das war schon auch eine sehr, sehr besondere Sache, das mitzuerleben und das prägt auch so sehr mein Empfinden, Umgang mit Freiheit, Mauern runterreißen und dieses Schöne, was damit verbunden ist. Ne? Es gibt ja wenig historische Ereignisse, die was so Wunderbares beinhalten, wie die Maueröffnung. Ja. Und da, ja, das ist toll, das erlebt zu haben und umso, ja, naja, beeinträchtigter gucke ich jetzt da drauf, dass das eigentlich ein Stück weit mit Füßen getreten wird. Ne? Ich wohne ja nicht mehr in Berlin, aber diese Sehnsucht nach Berlin ist immer da und auch dieses Mindset, sage ich mal, ne? Das kriegt mich.
Also Sie sind eine richtige Berlinerin, würden Sie sagen.
Ja, mehr als John F. Kennedy noch, sozusagen. Ne? War ja gestern der Tag. Ne? Ich bin ein Berliner. Und nee, das sage ich in voller Überzeugung, aber auch wirklich nicht nur, weil es ein Ort ist, sondern weil das für mich so für Freiheit steht und für Diversität und Offenheit, Weltoffenheit.
Studiert haben Sie aber noch an vielen anderen Orten und gar nicht in Berlin geblieben, sondern Sie sind doch dann erstmal auch aus Berlin rausgegangen.
Ja, aber ich war ein Jahr weg, aber nur so zum Reisen und Arbeiten in Paris, habe aber dann tatsächlich in Berlin studiert. und habe dann auch einen Auslandsaufenthalt gemacht in Montreal, oder ich war auch als Jugendliche mal länger in Israel im Kibbutz, aber studiert habe ich tatsächlich an der FU Berlin.
Ja, wie ist Ihnen die Zeit in Paris ergangen?
Oh, ich war da direkt nach dem Abi und dachte, ich guck mal, was die Welt zu bieten hat, und ich möchte hier Französisch lernen, aber nicht in der Schule, sondern indem ich arbeite. Und weil ich eben nicht sprechen konnte, habe ich dann einen Job gefunden bei Mövenpick zuerst, Eisbecher machen. Mhm. Und ist hochinteressant, weil man Paris von einer ganz, ganz anderen Seite kennenlernt. Mit einem Mindestlohnsatz, mit es war kein Schichtbetrieb, sondern eigentlich musste man mittags schon anfangen und hatte mittendrin so 4 Stunden frei, musste dann bis in die Nacht reinarbeiten, wo gar keine Metro mehr fuhr, und dann musste ich nachts über die Champs-Élysées, habe am Arc de Triomphe gewohnt in der Nähe, und Mövenpick habe ich gearbeitet, Boulevard de la Madeleine, da an der Oper, muss ich dann nachts nach Hause laufen, und das ist gar nicht elitär, das ist dann auch ganz gut, ne? Und dann bin ich im Sommer, da ist kein Pariser in Paris, da dachte ich, ach, dann bist du auch nicht in Paris, musst ja hier ein bisschen dich akklimatisieren, dann bin ich da als Fille-au-Pair an die Côte d'Azur gegangen. Und danach konnte ich so gut Französisch, dann konnte ich noch ein halbes Jahr ungefähr im Hotel arbeiten, an der Rezeption, und habe dann wieder eine andere Seite von Paris kennengelernt. Also wirklich das arbeitende Paris. Das ist ganz interessant.
Als Fille-au-Pair, da haben Sie dann eine Familie quasi den Sommer begleitet und auf die Kinder aufgepasst?
Ja, gab ein Kind, Clara. Und das fand ich noch ganz interessant, weil die Großeltern hatten dort ein Hotel an der Côte d'Azur, und die Eltern haben mich erstmal mit Clara alleine losgeschickt. Und das fand ich eigentlich damals noch ganz speziell, sage ich mal. Heute verstehe ich, dass die Franzosen wirklich auch anders mit Kindererziehung, Berufstätigkeit und so weiter umgehen. Und so haben sie gesagt, ach, die werden schon klarkommen. Natürlich, es gab ja noch die Großeltern, aber das war interessant.
Ja, aber Sie haben dann das Abenteuer auch nicht gescheut, sondern sich auch in dem Jahr gleich in ganz viele verschiedene Situationen reingebracht.
Ja, das war ja auch Teil dessen, ne? Mal gucken, was die Welt zu bieten hat, und dabei lernen und wachsen, und das war einfach sehr, sehr interessant.
Mhm. Und zurück nach Berlin, wie ist es gekommen, dass die BWL erstmal Ihr Fach wurde?
Also ich war wirklich sehr offen. Ich wollte eigentlich Psychologie studieren, aber das war ein NC-Fach und mein Abi war nicht gut genug. Und dann dachte ich, ach, kannst ja mal Kunst machen, aber dann war die Deadline schon rum, und dann dachte ich, ich guck mal, was es noch so gibt. Und es gab noch VWL und Jura. Und dann dachte ich, Jura habe ich so eingestuft, dass das zu sehr wirklich an das Land gebunden ist, wo man ist, dachte ich. Und dann habe ich mir VWL ausgesucht und habe dann aber alle psychologischen Seiten der BWL studiert. Also das konnte man sich so einschreiben, das Grundstudium war gleich. Und so kam das, dass ich eigentlich zwar BWL studiert habe und dann im Nebenfach Psychologie, aber auf die Weise im Wirtschaftskontext die ganzen psychologischen Seiten da im Fokus hatte, und bin eigentlich heilfroh. Also weil ich auf die Weise ja den ganzen Wirtschaftsverständnis, was machen Unternehmen und so weiter, dort studiert habe oder da die Einblicke bekommen habe. Und trotzdem dieses Interesse an Menschen und diese Psychologie doch im Fokus hatte.
Und dabei ist Leadership einer Ihrer Schwerpunkte geworden.
Ja, ganz genau.
Für den Sie heute auch brennen. Ich habe einen TED-Talk von Ihnen gesehen. In den Shownotes zum Podcast finden Sie als Zuhörerinnen auch den Link. Und da geht es um die Beschleunigungsfalle. Und Sie machen das ganz anschaulich. Und vielleicht wollen Sie uns da einmal mitnehmen, was der Unterschied zwischen einem Rennfahrer ist, ob wir das Auto fahren oder ob wir in der Achterbahn gefahren werden.
Ja, man denkt häufig, vielleicht hat die Beschleunigungsfalle auch wahnsinnig viel mit Geschwindigkeit zu tun oder mit Speed. Und in unserer Forschung zeigt sich eigentlich, dass die Beschleunigungsfalle das Gegenteil ist von Speed. Beschleunigungsfalle, was ist das eigentlich? Das beschreibt das Phänomen der Überhitzung in Unternehmen. Und zwar nicht Überhitzung von Einzelnen, sondern tatsächlich das Gefühl, wir sind hier am Limit und zwar kollektiv. Und jetzt inzwischen ist es so, dass die Mehrheit der Unternehmen, und zwar 75%, eben diese Beschleunigungsfalle haben. Das Gefühl, es ist zu viel gleichzeitig oder auch wir sind chronisch am Limit da drin. Und das beinhaltet, dass man letztendlich langsamer wird. Man kann das sehr, sehr gut beim Auto, wir haben auch viel mit Porsche Motorsport gearbeitet, feststellen, wenn du Beschleunigungsfalle hast, dann bleibst du mit einem überhitzten Motor am Rand stehen und gewinnst auf keinen Fall das Rennen. Und wir haben heute sehr, sehr viel eigentlich in Unternehmen das Phänomen, dass wir schnell reagieren müssen oder dass wir erhöhte Anforderungen haben an Produktivität oder Intensität der Arbeit. Und wir müssen sehr, sehr stark gucken, dass uns die Menschen nicht ausbrennen, als Organisation, aber auch als Führungsaufgabe da drin. Weil wir ansonsten einmal natürlich die Menschen verbrennen, das ist in sich eine Sache, die wir vermeiden müssen, aber auch von der Leistung und Geschwindigkeitsseite, weil wir dann nicht unsere Ziele erreichen.
Wie holt man denn Geschwindigkeit raus aus seiner Organisation?
Ja, ganz viel hat mit Leidenschaft, mit Begeisterung zu tun, mit einem Team, was auch an einem Strang zieht. Und gibt so das Phänomen Vertrauen. Das mag erstmal gar nicht so klingen, aber Vertrauen ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass man wirklich schnell ist als Organisation. Also ich kann mal so ein Bild beschreiben, ja,
wenn
das
gerne,
das ist gut. Zum Beispiel ein Fahrer hat das mal so beschrieben, dass er wirklich wie mit seinen Fingern sozusagen rund um seine Augen wie so ein Sichtfeld macht und sagt, Sie müssen sich vorstellen, mein Sichtfeld, wenn ich im Wagen sitze, ist so klein. Ich sehe quasi nichts, nur vorne wie so ein Schlitz. Wenn ich jetzt den leisesten Zweifel daran habe, dass die Stimme, die mir durchs Mikro sagt, Vollgas, irgendwie nicht vertrauenswürdig ist, dann gehe ich nicht runter aufs Gas. Ich muss mich auf das gesamte Team verlassen, muss mich darauf verlassen, dass nach dem Pitstop alle Schrauben fest sind, von jedem Einzelnen, jeder Handgriff. Ansonsten werde ich nicht voll durchs Gas gehen, ne, da drin. Und er hatte zum Beispiel zu seinem eigenen Team volles Vertrauen, aber beim Reifenproduzenten, da hatte er zu wenig Informationen und sagt, ich bin hin zu Michelin, habe gesagt, ich gucke in die Augen der Menschen, ich gucke mir an, wie die da diese Reifen produzieren, weil das ist das, wo mein Leben mit auf der Straße, ne, verbunden ist. Und wenn ich nicht dieses Vertrauen habe, gehe ich nicht voll aufs Gas. Und so hat er sich das Vertrauen geholt, ne? Und das brauchen wir, dieses Vertrauen in unsere Umgebung, in unser Team, in dass die Durchsagen auch die richtigen sind, dafür, dass wir wirklich zusammen schnell nach vorne gehen. Wenn ich mich immer absichern muss, immer rechtfertigen muss oder dann funktioniert das nicht.
Und wenn Sie jetzt in Ihre Forschung schauen, was für Tipps haben Sie denn an Menschen, die führen, die uns zuhören, wie sie Vertrauen in ihrem Team herstellen können?
Ja, sehr viel ist einfach natürlich erstmal so ein Vertrauensvorsprung, sagt man immer. Aber gleichzeitig ist schon sehr entscheidend, wen hole ich mir ins Team rein. Also häufig wird ja eher auf Fachqualifikation basierend ausgewählt. Wir empfehlen aber, natürlich muss das eine gewisse Rolle spielen, aber Schwerpunkt sollte sein auf den Werten basierend. Kann ich mich wirklich vertrauen? Teilt jemand die Werte da drin? Haben wir das gleiche Mindset? Und das andere ist auch basierend auf den Schlüsselqualifikationen, nämlich arbeitet jemand gerne so, wie wir arbeiten? Also wenn man jetzt sehr schnell arbeitet oder agil arbeitet oder sehr virtuell arbeitet, entspricht das den Neigungen da drin? Und dann hat man eigentlich schon mal eine ganz gute Grundvoraussetzung. Und dann sollte man eigentlich sehr intensiv auch persönliche Zeit einlegen. Also je virtueller wir arbeiten, desto mehr müssen wir gucken, dass wir regelmäßige Zeiten haben, um wirklich Teamzusammenhalt, Kultur auch aufzutanken da drin. Und Feedback-Kultur zu etablieren, sodass, wenn es wirklich was gibt, was nicht funktioniert, dass die Menschen das wirklich niederschwellig auch ansprechen und sich trauen, das zu adressieren und nicht erst, wenn es so hochschwappt, ne, oder es Ärger gibt.
Also alles, was man eigentlich auch in jeder guten Partnerschaft, wenn man es mit dem Leben außerhalb des Berufslebens vielleicht vergleicht, im Sport oder, wie Sie es gesagt haben, beim Motorsport oder auch in der Lebenspartnerschaft sich wünscht. Also Vertrauen, aufeinander zugehen, miteinander im Gespräch sein und bleiben.
Ja, auf jeden Fall. Also moderne Führung ist auch zu ganz großen Teilen Emotionsarbeit oder emotionale Führung.
Wenn Sie jetzt in Ihre berufliche Karriere schauen oder auch vielleicht in Ihr Aufwachsen, wo würden Sie sagen, hat da so ein Wechsel stattgefunden, dass die Emotion in der Führung eine große Rolle spielt oder eine Rolle überhaupt spielen darf?
In der Forschung ist das eigentlich schon sehr lange bekannt. Also das heute bekannte Modell der effektivsten Führung, ne, was man entwickelt hat, hat eigentlich einen ganz, ganz starken Emotionsakzent da drin oder schwerpunktartig auch. Das heißt transformationale Führung. Und da geht es darum, dass man die Sichtweise auf die Arbeit so transformiert, dass die Menschen den Sinn sehen und wirklich auch inspiriert sind von der Arbeit. Und dieser Ansatz ist schon 1985 entwickelt worden in den USA, Bernard Bass, Bruce Avolio. Es gibt auch den transaktionalen Teil, das ist der rational-kognitive Teil. Ne? Da ist Führung eher wie so ein Austauschgeschäft, ne? Wo man Arbeit gegen Geld tauscht. Und dass das die wirksamste Form der Führung ist, weiß man lange. Aber es hat sehr lange gebraucht, bis das salonfähig wurde. Und es ist immer noch nicht flächendeckend der Fall. Die Hochleistungsunternehmen, die machen das sehr stark. Die haben auch diese Art der Führung, die entwickeln das auch und arbeiten auch so mit positiver Führung, aber auch positiver Emotion, aber auch zugeben von Schwächen oder auch, dass man sich anvertrauen kann, wenn man überfordert ist oder man Rückschläge hat, frustriert ist da drin. Aber es gibt doch noch eine große Zahl von Unternehmen, die eher dieses kognitiv Performance eher Managementartige als Hauptmotto haben und wo Emotionen fast abgewöhnt werden. Das beginnt deutlich vor der Arbeitswelt. Das geht eigentlich in der Schule schon los.
Ah, das ist spannend. Was würden Sie denn dann in der Schule ändern wollen, dass da mehr das Emotionale schon geschult oder trainiert oder überhaupt bekannt gemacht wird?
Naja, man weiß das zum Beispiel von der Motivationsforschung, dass so rein auf Belohnung und Bestrafung basierte Systeme Emotionen kaputt machen. Also Interesse an der Arbeit, Leidenschaft für die Sache eher kaputt machen. Und wenn man sieht, dass manche Schulen oder auch in der Uni, muss man auch darauf achten, sehr dominant über Noten und Punktesysteme arbeiten, dann müssen wir gucken, wie können wir da eigentlich ein gesundes Gegengewicht setzen. Also, dass Schüler tatsächlich Interesse an der Sache haben und gerne auch ein Feedback und eine Leistungsbeurteilung. Das geht ja ohne dieses gar nicht, aber genau in der Reihenfolge und nicht umgekehrt nur Sachen machen für Noten.
Jetzt unterrichten Sie ja wirklich Führung als Thema, lehren und forschen dazu. Sie selber sind ja auch in Strukturen eingebunden, Familie, vielleicht auch Sportverein oder sonst was. Was können Sie denn aus Ihrer Forschung mit so ins Persönliche nehmen? Wie ist das bei Ihnen zu Hause? Gibt es da Feedbackgespräche?
Nee, gibt es gar nicht und ich weiß gar nicht, ob ich da eigentlich alles viel besser mal aus der Theorie ableiten sollte. So, sehr reales Leben. Und was wir ab und zu mal machen, das ist auch sehr eindrücklich, haben wir auch schon im kleinsten Alter mit den Kindern bekommen, war Kinderchef-Tag.
Ah, was ist das? Das klingt spannend. Erklären Sie mal bitte.
Ja, ist ziemlich hart. Also ja. Die Kinder kriegen dann sozusagen eben die Chefrolle und dürfen entscheiden, was gemacht wird, natürlich in bestimmten Rahmen. Und das war sehr, sehr interessant. Das, da kommen auch Charaktere sehr deutlich durch. Also der eine fand, Chef sein beinhaltet maximale Unterdrückung. Also, dass wir nicht frühstücken durften und auch ansonsten auch vom Fernsehen ausgeschlossen wurden. Das war so der Inbegriff von Chef sein, dass man den anderen erstmal klein macht. Und der andere ist ein bisschen empathischer, der wollte dann immer, dass es uns gut geht, auch als Geführten sozusagen. Und das war interessant. Und dann auch die Reflexion, dass man gesagt hat, ja, vielleicht können wir noch mal überlegen, was wir noch besser machen können. Und der eine hat gesagt, ja, vielleicht müsste ich mal die Diener weniger arbeiten lassen. Und der andere sagt, ich guck mal, wie es den Mitarbeitern, Mitarbeitenden geht und frag mal, was die denn meinen, was ich verbessern kann. Also sehr unterschiedlich. Und wir haben das dann aber auch erklärt, was macht denn eigentlich eine moderne Führungskraft? Und das letzte Mal, als ich dann gesagt habe, komm, lass uns das mal wieder machen, dann haben wir so ein, am Vorabend so ein Gespräch geführt und gesagt, ja, wisst ihr denn nochmal, wie das geht da mit guter Führung?
Ja.
Ja, mit Wertschätzung und Anerkennung und so weiter, Vorbild, alles. Aber diesmal machen wir nochmal das mit Anschreien. Also, Theorie war schon verstanden, aber eigentlich haben sie es doch genossen, mal richtig autoritär durchzugreifen.
Also Kinderchef-Tag klingt spannend. Muss ich mal überlegen, ob ich das auch mal, mit nach Hause nehme oder die eine oder andere von Ihnen, die das zuhört. Aber bei allem Lachen, das ich jetzt so habe, ist, dass ich trotzdem auch das Gefühl habe, viele von uns, die arbeiten und geführt werden, kennen trotzdem auch das, was Sie eben beschreiben, dass im Vorgespräch zwar gesagt hat, ich weiß eigentlich schon, es geht um Wertschätzung, aber wenn es jetzt hart auf hart kommt, kommt doch nochmal die andere Chefqualität vielleicht mal zum Tragen. Ist das so? Stellen Sie das in der Praxis fest, dass es da immer auch wieder ein so zweigeteiltes Herz bei jedem, der führt, gibt?
Ja, also ich bin natürlich überzeugt, dass man Führung lernen kann und muss, sonst hätte ich ja nicht so sinnvollen Job irgendwie da drin. Aber man muss schon die Grundvoraussetzungen haben, also es lernen wollen oder auch die Zeit haben für Führung, auch in der Verfassung sein. Und was wir in letzter Zeit wirklich verstärkt feststellen, auch in unseren großzahligen Befragungen, wir messen ja sehr, sehr viel und gucken uns Muster an, ist, dass doch sehr, sehr viele Führungskräfte richtig erschöpft sind und müde sind. Das sind 45% der Führungskräfte, was wir gerade feststellen. Und eine ganz typische Reaktion ist, dass diese Führungskräfte einfach nicht mehr gut führen. Also entweder laissez-faire zeigen, gar nicht führen, oder autoritär bis hin zu tatsächlich auch mit sehr starkem Druck und aggressiv führen. Und da ist der Ansatzpunkt nicht, dass man noch mal stärker erklärt, was ist gute Führung, sondern dass man eher guckt, in welcher Verfassung sind die eigentlich? Also sind die über die Maßen hin gestresst und wirklich an ihren eigenen Grenzen? Da muss man da ansetzen, weil sie tatsächlich das nicht mehr hinbekommen.
Also den Mensch wieder in den Mittelpunkt rücken, so wie Sie es vorhin beschrieben haben.
Ja, und das eigene Wohlbefinden, ne, da drin, dass sie in guter Verfassung sind und eben nicht unter so überstarkem Druck selber.
Ja, Sie haben ja auch in London an der London Business School unterrichtet. Haben Sie dort, wenn Sie jetzt die Blick auf uns in Deutschland richten oder auch so eher in diesen englischsprachigen Raum? Stellen Sie da bei der Führung große Unterschiede oder in der persönlichen Hinführung zur Ausbildung der Führungspersonen fest?
Das kann ich nicht ganz so gut beantworten, weil die London Business School sehr, sehr international ist und die Leute kommen dafür eine gewisse Ausbildung hin, machen ein MBA oder machen Strategic Leadership Program, solche Sachen. Das ist kein Einblick in deren reale Welt, den ich gehabt habe dort. Und meine Forschung war da auch ganz international. Also sehr viel mit Lufthansa oder mit dem US-amerikanischen Ölkonzern, ConocoPhillips zum Beispiel. Also ich kann nicht repräsentativ sagen, wie ist es in UK oder wie ist es eben in welchem Kulturkreis.
Aber immer auch wieder praktisch ins Unternehmen gehen, zu gucken, mit den Leuten zu arbeiten, das ist das, was Ihnen Spaß macht und auch wichtig ist.
Ja, das geht gar nicht anders. Also wenn ich jetzt nur Theorien angucken würde oder nur eben quantitative Daten, dann hätte ich kein gutes Verständnis. Und wir machen sowohl angewandte Forschung, also mit Unternehmen zusammen, als auch wirklich praktische Begleitung, Training, Coaching, Kulturtransformation. Und die Kombination, die ist auch, finde ich, besonders spannend. Und so hat man auch Konzepte, die passen dazu und hat auch gleichzeitig mit den Konzepten Wirkung in der Praxis.
Und da haben Sie ja dann mit St. Gallen eine gute Heimat gefunden. Wie ist es denn als Berlinerin in der Schweiz unterwegs zu sein? Sie sind ja jetzt doch schon einige Jahre dort.
Ja, ich bin schon richtig lange da. Der Grund ist, dass die Universität St. Gallen meine Lieblingsuni ist. Das ist einfach für mich tatsächlich die beste Uni der Welt und das sage ich aus voller Überzeugung.
Ja, wie kommt das? Was macht die beste Uni der Welt für Sie zur besten? Also die beste für sich?
Einmal wirklich ganz, ganz außergewöhnliche Studenten. Wir haben wirklich hellwache Studenten mit unglaublichem Tatendrang, die selber unglaublich viel auf die Beine stellen. Also so sehr, sehr große Veranstaltungen, St. Gallen-Symposium, wo mehrere hundert Studierende, Top-Manager und Politiker aus der ganzen Welt zu uns nach St. Gallen kommen, vor allen Dingen von Studierenden organisiert und andere Veranstaltungen. Start ist eine Veranstaltung, wo mehr als 1000 Leute kommen, da geht es um Entrepreneurship, Startups und Firmen gründen da drin, um nur einige zu nennen. IESIC haben wir, wir haben Career Days, wir haben wirklich unglaubliche Veranstaltungen und das merkt man natürlich, wenn die mit so einem Tatendrang kommen und so wissbegierig sind und selber so aktiv sind, dann haben wir diese unglaubliche Nähe zur Praxis. Also viele, die selber Alumni sind, die früher bei uns studiert haben, die einfach dieser Uni so verbunden sind. Und die Uni St. Gallen hat auch ein sehr, sehr großes Standing in der Praxis. Das heißt, man hat schon ja viel Gehör. Ne? Wenn man sagt, ich möchte mit euch forschen, kann man schon ganz, ganz gut die Menschen gewinnen. Und ich finde auch fantastische Kollegen, gute, also einfach so eine unternehmerische Stimmung dort. Und das finde ich schon außergewöhnlich. Da drin. Also es ist die Uni ist für mich der Hauptgrund. Schweiz finde ich auch fantastisch, finde ich wirklich ein bemerkenswertes Land und bin sehr froh da in der Region da drin. Aber heraussticht für mich die Uni St. Gallen.
Frau Bruch, wenn Sie jetzt schon mit so vielen Unternehmen zusammengearbeitet haben, was würde Sie denn jenseits der großen betrieblichen Unternehmenswelt, gibt es einen Bereich, wo Sie mit Ihren Kompetenzen und dem Blick auf Führung auch mal gerne reinschauen würden, was kein Betrieb im herkömmlichen Sinne ist?
Ja, wo wir jetzt stärker reingehen, aber vor allen Dingen aus gesellschaftlicher Verantwortungsperspektive sind Sektoren tatsächlich, wo wir sagen, da ist ein besonderer Handlungsbedarf. Das ist der Gesundheitssektor, das sind Schulen, das sind Kirchen. wo wir sagen, die sind unglaublich wichtig für die Stabilität dieser Gesellschaft. Und wir müssen gucken, dass die bei diesem Fachkräftemangel und bei diesen Umbrüchen, die wir erleben, nicht auf der Strecke bleiben, salopp gesagt. Da gucken wir nicht nur rein, sondern da
beraten wir wirklich, auch an
wir
der
begleiten,
Stelle.
Wir helfen damit da drin, ganz besonders an erster Stelle tatsächlich im Gesundheitssektor, weil das da ja fatal ist, sage ich mal, was da passiert, ne? Mit Müdigkeit, mit hey, wie können wir da mit Führung, mit Kultur, mit Wertschätzung rangehen? Und man sieht, dass auch in den Umfeldern man viel bewirken kann. Man muss es bloß tatsächlich anpacken und es muss auch gelingen, dass man da verschiedene Verantwortliche zusammenbringt, damit wie so eine Art Movement entsteht. Aber da gibt es jetzt viel mehr Offenheit als früher. Also wirklich viel, ich kann richtig sagen, viele, die auf uns zukommen.
Ja, Gesundheitswesen oder gerade so Krankenhäuser hat man ja auch eher als stark hierarchisch geprägt, vielleicht erstmal vor dem inneren Auge, wenn man sich's vorstellt mit Chefarzt, Oberarzt, Assistenzarzt und so glatt runterdekliniert. Aber die Pandemie hat ja doch einigen gezeigt, wie die Belastung dort ist und wo es da eben doch auch eine Strukturänderung vielleicht braucht.
Strukturänderungen und auch vor allen Dingen im Umgang, ne? Also was Führung angeht, was Zusammenarbeit angeht, was die Kultur angeht, Wertschätzung, und das sind die Ärzte und das ist der ganze pflegende Bereich, wie arbeiten die auch zusammen da drin und natürlich auch in Zusammenarbeit mit dem Management, wie gelingt das?
Ja, ne? Jenseits Ihrer Forschung und Lehre, für was brennen Sie noch, Frau Bruch? Wo würden Sie alles stehen, fallen und liegen lassen, um da jetzt mal sich eine Pause zu gönnen oder irgendwas sich Gutes zu tun?
Ich glaube, so leicht würde ich gar nichts stehen, fallen und liegen lassen. Also das, weil ich schon sehr brenne für das, was überhaupt schon mal da ist. Was ich mache, damit ich wirklich auch viel Energie habe, ist, ich schwimme jeden Tag. Und das ist auch eine Leidenschaft, aber hilft mir eben auch, einen ganz klaren Kopf zu behalten.
Gehen Sie ins See, in den See oder ins Freibad? Sind Sie so eine Naturschwimmerin?
Prinzipiell schon, aber ich gehe tatsächlich eher in mein Freibad, wo ich da um die Ecke immer schön Bahnen schwimmen kann. Wunderbar.
So ein aber, guter Ausgleich ja, mal ja, zu dem Ganzen.
Ja, und, also Bodensee finde ich auch fantastisch, liebe ich auch, aber oder im Sommer an der Nordsee auch. Aber so dieses tägliche ist tatsächlich im Freibad.
Gibt es was typisch Deutsches, was Sie in der Schweiz vermissen, so lange wie Sie schon da sind?
Naja, also wenn ich jetzt mal an Berlin denke, Schnauze mit Herz ist schon sowas, wo ich manchmal denke, ach ja, ne? Also wenn ich da ins Taxi steige und gleich angeblafft werde, denke ich, ach, jetzt bist du zu Hause, ne? Da
drin. Das ist ein Gefühl, die vielleicht auch nicht viele haben, aber können sicher einige von uns auch verstehen. Frau Bruch, vielen Dank für Ihre Zeit heute, dass Sie uns ein bisschen schon mit in Ihre Forschung reingenommen haben und auch in Ihren Werdegang. Wer jetzt ganz vertieft sich noch mit den Inhalten der wissenschaftlichen Kompetenzen von Professorin Bruch auseinandersetzen möchte, der schaltet die RHI-Kontexte mit Martin Lang ein und da sprechen Sie nochmal ganz vertieft. Vertieft über Leadership.
Genau.
Danke, dass Sie heute hier zu Gast waren, Frau Bruch.
Ich danke Ihnen.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!